Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 663. Heute wieder mit einer Jahresreview. Wir blicken zurück auf das WWE-Jahr 1994. Mein Name ist Olaf Bleich und bei mir ist der Michael Shaggy Schwarz. Wunderschönen guten Tag, Shaggy.
Ja, wunderschönen guten Tag, lieber Olaf. Wunderschönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. 94, ein tolles Jahr.
Ja, verrücktes Jahr natürlich auch, weil es ist so einiges im WWE-Kosmos damals passiert. Da werden wir natürlich gleich drüber sprechen. Auch hier nochmal die Frage an euch gleich zum Einstieg. Ne? Wie gefällt euch das Format? Das haben wir jetzt ja schon mit den Jahren 92, 93 gemacht. Auf 93 war das Feedback sehr, sehr positiv. Sollen wir da noch mit bis in die Attitude-Ära reingehen? Shaggy hat auch den Vorschlag gemacht, mal was zur WCW zu machen, um das Format so ein bisschen zu erweitern. Schreibt uns da gerne bei YouTube in die Kommentare, bei Spotify in die Kommentare oder auch auf Discord. Aber ich glaube, YouTube ist da die einfachste Alternative. Und ich drücke die Daumen. Ja, bitte, Shaggy?
Ich würde vorschlagen, wir machen das auf jeden Fall noch lange. Also wir müssen ja dann wir vielleicht irgendwann den Rhythmus verändern. Aber ich glaube, jedes einzelne Jahr der WWE nochmal zu betrachten oder WWF in diesem Fall oder auch jedes einzelne Jahr ab, da müssen wir uns auch noch einigen, ab wann wir bei der WCW anfangen könnten. Das sollten wir uns trotzdem alles anschauen. Aber der Rhythmus wird dann ein anderer sein. Also wenn wir das alle paar Monate machen, ist es ja irgendwann aufgebraucht. Aber ich finde es schon interessant, über die einzelnen Jahre irgendwann alle nochmal zu sprechen.
Ja, das mit Sicherheit. Ne? Aber schreibt es doch trotzdem gerne mal wieder.
Ja, schreibt uns. Also ich bin auf jeden Fall, eure Meinung ist interessant.
Auf jeden genau. Fall. Falls der Shaggy heute ein bisschen anders klingt als sonst, ich habe so ein bisschen den Eindruck, der Shaggy hat ein bisschen Laptop-Probleme gehabt. Wir sind froh, dass das jetzt überhaupt mit der Aufnahme geklappt hat. Insofern seht es uns nach, wenn der Shaggy nicht ganz so glockenklar klingt, wie er das sonst tut. Hauptsache, wir haben ihn hier und wir haben ihn hier mit dabei. Shaggy, das Jahr 1994 ist jetzt schon ein bisschen her. Hast du noch konkrete Erinnerungen daran? So, wie war der Michael Shaggy Schwarz im Jahr 1994?
94, da war ich, wenn ich richtig gerechnet habe, zumindest den Großteil des Jahres 16 Jahre alt, also genau das perfekte Jahr, um heranzuwachsen damals. Ich erinnere mich noch an einen wunderbaren Klassenausflug. Ich habe da so angefangen, dann auch mich langsam ja zu einem Gothic zu entwickeln. Das war so meine Gothic-Zeit tatsächlich. Ja, habe Kurt Cobain nachgetrauert und. Also habe angefangen wegzugehen. Meine erste Beziehung auch in dem Jahr gehabt. Also da, das Jahr hat mich schon sehr geprägt, muss ich sagen.
Ich muss ehrlich sagen, so 1994, ich glaube, das müsste für mich das Jahr gewesen sein, wo ich in der Schule sitzen geblieben bin. Da war ich ja in der 8. Klasse. Das müsste das Jahr gewesen sein, was ich dann nochmal wiederholt habe, wenn ich mich nicht komplett täusche, weil ich so absurd gelangweilt und genervt von der Schule gewesen bin und viel lieber Videospiele gespielt habe und Wrestling geschaut habe. Also ich denke, das müsste das Jahr 94 gewesen sein. Ne? 8. Klasse müsste so ungefähr hinkommen. Und ja, wo ich, wie gesagt, sehr viel Videospiele gespielt habe, sehr viel dann auch die WCW stärker noch verfolgt habe, dann eben auch natürlich über die Möglichkeiten, die es noch im deutschen Fernsehen gegeben hat. Und das ist dann eben schon ein ganz entscheidendes Jahr gewesen, auch wenn ich mir anschaue, welche Spiele damals so gekommen sind, die ich garantiert gezockt habe und von denen ich auch weiß, dass die mich sehr geprägt haben. So Titel wie Theme Park zum Beispiel, System Shock. Ich weiß auch, dass ich später noch sowas wie Magic Carpet bekommen habe, was später rausgekommen ist. Ich war ja ein PC-Spieler und fand diese Entwicklung Richtung 3D damals absolut faszinierend. Und das war für mich in meiner persönlichen Entwicklung, sowohl was in der Schule angeht, als auch was so meinen Videospielgeschmack angeht, da schon ein entscheidendes Jahr. Shaggy, blicken wir mal so ein bisschen in das...
Aber lass mich auch mal ganz kurz, wo du jetzt gerade so private, persönliche Erinnerungen teilst, da ist mir auch noch was eingefallen. Das erste Mal geküsst, das erste Mal getanzt, das erste Mal nackt durch die Stadt gelaufen, was? Das erste Mal Sex auch. Das war alles heute, aber lass uns zurückgehen zum Jahr 1994.
Ich mach mal so einen Haken hier. Ne? Also der Shaggy Karlauer, den haben wir jetzt wieder abgefrühstückt. Jahr 1994. Man muss sagen, nachdem wir ja in den Vorjahren wirklich so, was die TV-Landschaft in Deutschland viele Wechsel gehabt haben, Tele 5, RTL 2, war 94 eigentlich ein Jahr der, wie soll man sagen, Sortierung, und es ist im Prinzip alles so geblieben, wie es zuvor gewesen ist, was sehr ungewöhnlich für die damalige Zeit war, oder? Man konnte sich so in dem Luxus einfinden, man hat sich wohlgefühlt, man konnte sagen, so RTL 2, das ist jetzt mein Wrestling-Sender, da schaue ich die Challenge, da schaue ich die Superstars, ich habe Carsten Schäfer und Günther Zapf, das sind meine Stimmen dazu. Das war so eigentlich eine luxuriöse Zeit, muss man sagen, oder, als deutscher TV-Zuschauer?
Ja, also man war sehr anderes gewöhnt. In Deutschland haben wir ja von der letzten Episode auch gesprochen. Jetzt mit ein bisschen Verzögerung dann auch relativ viel Wrestling zu sehen, relativ viel. Also Raw lief meines Wissens nicht wirklich. Man hatte Ausschnitte gesehen manchmal oder den einen oder anderen Kampf, der wurde nochmal ausgestrahlt. Pay-Per-Views hat man auch mit einer Verzögerung bekommen. Das war auch immer dann schön, wenn ich mich richtig erinnere, Samstagabends, wo du dann auch wirklich, gut, ich bin dann aber angefangen wegzugehen, aber so in der Zeit konntest du Samstagabends dann einfach auch dich hinsetzen und Wrestling schauen. Zu einer okayen Zeit, musstest Sonntag früh nicht aufstehen. Das hat gut gepasst. Und war das nicht auch die Zeit, wo auf Eurosport dann auch parallel noch Wrestling-Shows liefen, verschiedene Sachen?
Ja, genau, das war ab September 1994, da lief dann auf Eurosport Wrestling und das war eben auch die WWF größtenteils. Es gab sogar ein bisschen WCW-Content mit dabei und das war dann auch wirklich ja, zur Primetime, teilweise sogar schon um 18 Uhr. Also das hat irgendwie dann die Jugendschützer nicht gestört, das sollte dann in der Folge bei der WWF ein großes Problem werden. Aber du hast gerade schon angesprochen, die Delays, die wir da gehabt haben, auch auf RTL 2, um da mal wieder zurückzukommen. Im Vergleich zu heute, wo wir uns darüber beklagen, ah, oh, was, ne, nicht live und vielleicht ein bisschen später oder wie auch immer, ne, aber heutzutage haben wir wirklich den Luxus, dass wir hier on demand auch schauen können auf dem einen oder anderen Weg. Damals hatten wir 16 Tage Verzögerung einfach mal bei den normalen Wochenshows und auch die Big Five Pay-Per-Views, also der Rumble, WrestleMania, der King of the Ring, SummerSlam und die Survivor Series, hier mit 2 bis 3 Wochen Verspätung. Also, da hat man dann aber auch sehnsüchtig drauf gewartet. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, Shaggy. Du hast ja mehr gelesen und warst da so ein bisschen mehr schon drin. Bei mir hat man immer so, es gab so Gerüchte, ne, und was dann passiert ist. Und da wollte man also natürlich auch nicht wissen, was da passiert ist und hat dann versucht, möglichst spoilerfrei, damals gab es den Begriff noch nicht, zu bleiben. Wie war das damals bei dir? Wie hast du dieses Delay überstanden?
Also ich fand's ja, ich habe es ja eher positiv gesehen, dass man nur noch die 16 Tage hatte. Da gab's ja, waren Schlimmeres gewöhnt, auf der einen Seite. Und ich fand's cool, einige Sachen vorher schon zu wissen, auch gerade was die Pay-Per-Views anging. Da wusste ich schon einige Ergebnisse, aber auch dann andere Shows wie Raw oder so oder auch Superstars. Da hat man die Ergebnisse ja auch schon bekommen vorher, also kurz vorher, bevor es ausgestrahlt wurde. Auch da ist man ja auf die Post noch angewiesen gewesen, ich zumindest. Und ja, auf das Wrestling Telegram, ich habe schon oft erwähnt. Und das war schon eine geile Zeit, einfach so ein bisschen vor den anderen allen zu sein. In der Schule war das ja immer noch ein Hit, auch so Wrestling in Deutschland. Und ich dann wusste dann einfach schon, ja, hier, ich weiß ganz genau, was passiert, die Harts und so weiter und so fort. Kommen wir gleich drauf zu sprechen. Das wussten die anderen noch nicht. Und das war geil.
Ja, das war wirklich, ja, eine schöne Zeit einfach, ne? Ich weiß auch, was, weil ich gerade schon so über Videospiele gesprochen habe. Damals auch, wir haben beim letzten Mal über WWF Royal Rumble gesprochen. Es gab dann in dem Jahr auch den Nachfolger, der war sehr, sehr ähnlich im Prinzip, ne? Auch Arcade-Style, auch für Super Nintendo. Das war damals WWF Raw. Und das ging halt auch in die gleiche Schiene. Ne? Und dann, ich als PC-Spieler, hab's ja schon mal gesagt, ich hatte immer das Nachsehen, weil ich hatte ja keine Konsole. Ich musste dann darauf warten, bis, ich meine, 95 oder 96 müsste dann WWF WrestleMania The Arcade Game rausgekommen sein. Also von daher hat es dann für mich noch ein bisschen gedauert. Ich musste immer bei Freunden zocken. Du hast nie so wirklich gezockt, oder?
Nee, ich war nie so der Zocker. Also ich habe tatsächlich später auf der PlayStation die WWE-Spiele oder WWF-Spiele gespielt. Das habe ich immer gemacht und sowas wie Sims, das waren immer so meine Sachen. Aber ich war nie so der richtige Zocker. Das habe ich nie wirklich gemacht. Also ich bis heute gerne ab und zu mal so, habe mir jetzt auch einen Luna-Controller geholt. Aber ansonsten ist das eher so, ich würde mal sagen, wirklich Gelegenheitsspiele. Also da lese ich lieber noch ein Buch und ich habe ja eh wenig Zeit. Lest gerade ein cooles Buch, das ist auf jeden Fall.
Okay.
Von Caroline Wahl, den neuen Band, aber nur mal so. Sehr gut.
Dann würde ich sagen, lass doch mal hier in das Wrestling-Jahr auch einsteigen, weil ich habe es gerade schon angesprochen, da ist natürlich einiges passiert und das auch nicht nur im Ring. Wir werden auch gleich nochmal ganz kurz auf den Steroidskandal und vor allem natürlich auch auf den Prozess eingehen, der ja dann auch wirklich 1994 gestartet ist. Wir sind aber natürlich erstmal zu Beginn des Jahres, lieber Shaggy, und da sind wir natürlich ja auf dem Weg in Richtung Royal Rumble. Und eine Geschichte war da ja ganz dominant nach der Survivor Series 1993, natürlich der Streit zwischen Bret und Owen Hart. Die beiden, die erst ja zerstritten gewesen sind und sich dann aber laut eigener Aussage wieder über Weihnachten vertragen haben, ne, haben sich ausgesprochen und sind dann gemeinsam auf die Jagd nach dem Tag Team Titles gegangen und sollten beim Royal Rumble 1994 auf die Quebecers treffen, die damals amtierenden Tag Team Champions. Das Problem war aber, dass sich dann gleich Anfang des Jahres der 123-Kid und Marty Jannetty die Titel geholt haben, ganz kurzfristig. Und ich kann mich noch an Promos erinnern, wo die beiden wirklich dann am Boden zerstört gewesen sind, dass hier ja dieses Match mit den Quebecers nicht stattfinden kann.
Ja, hatte dem Match wahrscheinlich nochmal eine zusätzliche Brisanz gegeben, denn kurze Zeit später, ich glaube genau eine Woche später, haben Jannetty und der 123-Kid, also Sean Waltman, der damals übrigens, ich glaube Anfang 20 war, also auch verrückt, einer der, ich glaube zu dem Zeitpunkt der jüngste Champion überhaupt in der WWF-Geschichte, zumindest im Tag-Team-Bereich jetzt, und die haben dann die Titel wieder zurück verloren an die Quebecers, damals mit nach Eingriff eines Johnny Polos, kann ich mich auch noch sehr gut an dieses daran erinnern, der hat ja immer eingegriffen, auch sehr, sehr gerne, der war der Manager, der spätere Waven. Und dann sollte es dann doch zum Match kommen, weiter um die Tag-Team-Gürtel und die Hearts scheinbar wieder vereinigt gegen die Quebecers, also hier auch ja die kanadischen Helden jeweils auf den Seiten, das sind ja alles Kanadier und klar, die Quebecers, logisch, ja, antikanadisch aufgetreten, mit ihrem Gimmick, so wie sie es waren, aber das hat schon gepasst, das war super und ich hatte mich auf das Match sehr gefreut und habe gedacht, ah, schön, dass die Hearts sich wieder verbrüdert haben, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, richtig, ja. Blicken wir doch dann auch mal so ein bisschen auf den Royal Rumble, weil im Prinzip sind da wirklich ganz viele Fäden, die wir auch noch bei der Survivor Series 93 besprochen haben, sind da weiter fortgesetzt worden. Ich meine, klar, wir haben als Opening Contest gehabt Tatanka gegen Bam Bam Bigelow. Das war ja, wenn ich mich nicht komplett täusche, ursprünglich mal Tatanka gegen Ludwig Borger gewesen, aber Ludwig Borger hat sich ja dann verletzt und ich meine sogar, hat sich ein Knöchel gebrochen und dann war es das ja im Prinzip auch mit der ganzen Geschichte mit Borger, der ja Tatanka damals die erste große Niederlage hier zugefügt hat. Trotzdem, Tatanka und Bam Bam Bigelow hatten ja auch eine gemeinsame Vergangenheit, ne? Aber das war damals schon eine kleine Enttäuschung für mich, dass wir nicht diesen große Blow-Off-Match zwischen Tatanka und Ludwig Borger gehabt haben, oder?
Ja, ich würde mal behaupten, das Match Tatanka bei Bam Bam Bigelow ist besser gewesen als das, was Tatanka gegen Ludwig Borger hätte sein können. Und Ludwig Borger ist ja auch nie wieder richtig zurückgekommen, also nach der Verletzung. Und ja, also das Match war schon okay. Also sie hatten, wie du es gesagt hast, schon eine Vergangenheit, aber hatten auch eine gemeinsame Zukunft. Sollte später auch nochmal sein, okayes Match auf jeden Fall.
Oh ja, die Million-Dollar-Corporation, da gehen auch unsere Meinungen, glaube ich, sehr, sehr auseinander. Ja, was haben wir noch beim Royal Rumble 94 gehabt? Wir haben natürlich, da muss man jetzt drauf eingehen, noch ein kleineres Match gehabt mit Razor Ramon gegen Irwin R. Scheister um die WWF Intercontinental Championship. Wenn man ehrlich ist, das war hier so eine Zwischengeschichte, ne? IRS natürlich hat sich hier mit Razor Ramon angelegt, die üblichen, du hast deine Steuern nicht gezahlt, Geschichten, ne? Was ist denn mit deinem Gold und so? Und hat ja auch Razor Ramon hat auf jeden Fall hier den Titel sehr, sehr klar gewonnen, aber das war auch nie wirklich ein adäquater Gegner hier für Razor zu dem Zeitpunkt gewesen, weil man wollte ja eigentlich Razor Ramon gegen Shawn Michaels haben.
Ja, klar. Sollte ja auch noch kommen in einem großartigen Match. Aber hier, das war ein Übergang. Ganz klar ein Übergang. Und aber auch nochmal, um Razor nochmal, ja, klarzustellen, das ist jetzt ein Top-Face, Intercontinental Champion, dem könnte die Zukunft gehören, diesem tollen Wrestler hier, und den hat man hier einfach nochmal präsentiert auf der Card. Ich fand es schon gut. Also das Match war ganz klar, von Anfang an klar, dass Razor den Titel nicht verliert, und ich finde, da hat Arena Scheiße schon als Gegner gepasst.
Ja, ich habe gerade kurz, deswegen habe ich auch kurz gestockt, ich war mir nicht mehr 1000% sicher, hat IRS Razor das Gold gestohlen, also seine Ketten gestohlen oder den Belt, aber ich meine, es waren die Ketten, wenn ich mich komplett täusche.
Es war auf jeden Fall was Goldenes, ja. Ich weiß es noch, weil Gold, der Goldwert, also nicht gestohlen, sondern ich glaube, war das nicht irgendwie Pfand oder irgendwie sowas, so hat er es zumindest bezeichnet.
Ja.
So, naja, irgendwie so, eins von den beiden goldenen Sachen war es. Ist letzten Endes auch egal.
Nee, aber ich hatte halt so im Hinterkopf, da wurde irgendwas gestohlen, so, da wurde irgendwas mitgenommen, was ihm eigentlich nicht gehört.
Und das ist wahrscheinlich den Repo-Man drauf angesetzt.
Nee, das nicht. Ich meine auch, dass Shawn Michaels hat sich da auch schon mit eingemischt und hat quasi Razor abgelenkt, sodass dann IRS die Sache mitnehmen konnte. Das ist ja schön an diesem Format. Wir machen das jetzt nicht, dass wir das wirklich alles nochmal 100% recherchieren, sondern ich glaube, das Schöne an diesem Format ist ja auch, dass wir so ein bisschen in unserem Gehirn manchmal kramen müssen. Wie war das nochmal? Wo sind vielleicht auch meine Erinnerungen falsch gewesen? Und das ist auch das Reizvolle, glaube ich,
an der ganzen Geschichte. An diesem Match müssen wir uns aber nicht lange aufhalten oder in der Feder. Nee. Lass uns doch mal zu was anderem Interessanten kommen, denn das habe ich bis heute auch nicht vergessen. Ein anderes Match war noch auf der Karte, bevor wir zu den Hearts kommen. Und zwar Yokozuna, der ja zu dem Zeitpunkt immer noch WWF-Champion war, sollte seinen Titel verteidigen gegen den Undertaker. Und da kam es ja zu einem großen Tohuwabohu, muss man sagen, und zu einem für damalige Verhältnisse sehr geilem Angle am Ende des Matches, oder?
Ja, ich zitiere Carsten Schäfer, alle bösen Buben der World Wrestling Federation verbünden sich hier gegen den Undertaker. Es war ein Sargmatch natürlich, Und ja, eigentlich war Yokozuna schon geschlagen und dann kam hier der halbe Lockerroom raus, hat sich dann eben ja am Undertaker, ich hätte fast gesagt vergangen, aber hat den halt eben verprügelt, den dann in den Sarg gestopft, nachdem Yokozuna wieder raus gewesen ist. Ich werde nie dieses Bild vergessen, wo Bam Bigelow bauchlinks auf dem Sarg liegt als Gewicht, damit der Undertaker auch ja den Sarg nicht rausbekommt. Aber vor allem, ja, Shaggy, haben wir dann die, wie soll man es denn sagen? Es ist ja nicht die Wiederauferstehung, es ist, der Undertaker ist zum Himmel gefahren, so würde ich es einfach mal aussprechen, oder?
Ja, durch den Titantron, wo er zu sehen war, dann hoch über den Titantron auf dem, ja, und dann in den Himmel geschickt worden. Und dann war er erstmal nicht mehr gesehen.
Genau, er ist dann verschwunden. Yokozuna, erstmal amtierender Titelträger hier. Und ja, das war was ganz Kurioses. Also schicke ich auch die Inszenierung, die war hier schon over the top, oder? Also, dass da, ja, wie gesagt, der Undertaker, es war nicht der Undertaker, ne, dass der da quasi hochgezogen worden ist, die Bilder aus dem Sarg, die ihn hier gezeigt haben. Und ja, der Undertaker, der da erstmal vorübergehend verschwunden ist. Ich weiß auch noch, dass ich damals davor gesessen habe und mir gedacht habe, mein Gott, was ist denn das? Was ist denn da passiert? Und sowas kann ja wirklich nur die WWF. Das habe ich damals wirklich gesagt. Ich habe mir das damals mit einem Kumpel zusammen angeguckt. Aus heutiger Sicht weiß ich nicht mehr, ob das was Positives oder Negatives ist.
Also ich glaube schon, ich würde es positiv bezeichnen, weil es in Erinnerung geblieben, auf eine gute, irgendwie gute Art und Weise, auf eine trashige Art und Weise, aber ich glaube, ich für mich ganz klar positiv, auf jeden Fall.
Wir werden gleich noch auf die Fehde Undertaker gegen Undertaker eingehen. Da hat ja dann Brian Lee die Rolle des Undertaker übernommen, also des Ted DiBiase Undertaker, ihr dann der echte Undertaker wieder zurückgekommen ist, auf dem Weg Richtung SummerSlam, da werden wir gleich drauf zu sprechen kommen. Aber viel wichtiger ist hier das Match natürlich auch noch zwischen Bret Owen Hart und den Quebecers gewesen. Ein, ich sag mal, gutes bis sehr gutes Tag-Match, was wir hier gehabt haben, mit einer Verletzung von Bret Hart, also einer Storyline-Verletzung am Knie. Und ja, Bret Hart wurde hier wirklich von den Quebecers gequält, gedoubleteamed und bearbeitet und hatte einen letzten Versuch noch probiert, hier den Sharpshooter anzusetzen. Als das nicht geklappt hat, wurde das Match dann abgebrochen vom Referee. Ja, also die Hearts ohne Titelgold quasi und stattdessen mit einer klaren Niederlage. Die Quebecers haben sich verzogen und danach brach der Streit zwischen Bret und Owen Hart aus. Und dann gab es auch den Tritt von Owen Hart. Er kickt das Leg out of the leg von Bret Hart, wie man so schön sagt, Shaggy. Die legendäre Promo danach, wo er dann Bret Hart beschimpft, dass er zu egoistisch sei und dass er nur an sich denke. Wie hast du es damals wahrgenommen?
Großer Engel. Also ich habe das immer noch genau diesen Moment in Erinnerung, wie Owen da zugetreten hat, da in die Kniekehle. Das war schon, klar, es war damals trotzdem mit Ansage alles, das war schon klar, aber ich hatte irgendwie als junger Mann schon gedacht, ach, hoffentlich haben die sich wieder geeinigt und hoffentlich ist alles in Ordnung. Und mich hat das dann doch, obwohl es aus heutiger Sicht natürlich albern ist, weil man weiß, wie Wrestling auch aufgebaut ist, aber damals habe ich irgendwie, dann war ich enttäuscht und richtig sauer auf Owen Hart. Dann kurze Zeit später fand ich ihn fantastisch auch, da war ich im Moment richtig wütend, ganz kurz, aber total logisch, total gut erzählt und richtig, richtig gut gemacht.
Ja. Und dann, also ich fand das auch richtig gut, ne? Und das ist im Endeffekt wirklich der Startschuss, der lautstarke Startschuss für diese Bruderfehde, die ja auch 1994 massiv geprägt hat und die auch ja wirklich das beste Wrestling bei der WWF präsentiert. Dazu muss man es auch einfach mal sagen, ne? Die beiden, was die hier abgerissen haben, das ist schon aller Ehren wert gewesen. Aber diese Geschichte wurde dann auch mit in das Royal Rumble Match natürlich reingezogen. Hier hatten wir zwei ganz, ganz klare Favoriten. Auf der einen Seite natürlich Bret Hart, der jetzt angeschlagen in das Match hinein kam als Nummer 27, aber auch ein Lex Luger, der allerdings ja eher auf Titeljagd gewesen ist und deswegen hatte ja Mr. Fuji hier mit dem Great Kabuki und Tenryu zwei japanische Kopfgeldjäger auf ihn angesetzt. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen, Shaggy, aber der Einstieg vom Rumble, der ist vor allem von einem geprägt worden, wo ich auch sagen würde, ja, das ist vielleicht auch sein Jahr gewesen und das ist niemand Geringeres als ein Diesel, der hier innerhalb kürzester Zeit eine ganze Reihe von Leuten, wenn es auch nicht gerade die hochklassigsten, hier rauswirft, aber auch ein Owen Hart war
zum Beispiel. Ja, Owen Hart war dabei, ich wollte es gerade sagen, ja. Und auch beide Smoking Guns unter anderem. Und Bob Backlund, mit dem er ja später auch noch eine kurze Geschichte haben sollte. Ja, Diesel, das, auch den hatte man jetzt schon gesetzt, das hat man gemerkt. Also da, den hat, baute man auf für die Zukunft. Jemand, der ganz klar in das Schema von Vince McMahon auch gepasst hat. Groß, muskulös, vielleicht nicht so muskulös wie als wärst du so aufgepumpt, da können wir gleich, müssen wir gleich nochmal drüber reden. Jo. Aber der hat genau in die Rolle irgendwie zumindest optisch gepasst und auf den hat man in Zukunft dann auch setzen wollen. ich meine, wir werden dann nochmal über 95 reden, da werden wir noch mehr über Diesel reden, aber hier gab es schon den ersten klaren Hinweis, das ist unser Mann der Zukunft.
Ja, ganz genau. Das war ganz wichtig. Der hat hier auch auf jeden Fall sein erstes wirklich großes Standout gehabt, weil bei Survivor Series war das nicht der Fall. Hier hat er wirklich quasi das erste Drittel vom Rumble stark dominiert, wie du gesagt hast. Also schon viele Eliminierungen, andere Fäden hier in der ganzen Geschichte, unter anderem auch noch Randy Savage gegen Crush zum Beispiel, wurde hier im Rumble weiter aufgebaut, auch beim Bigelow gegen Doink the Clown. Na gut, lassen wir mal außen vor. Aber dann, ja, das Ende, Shaggy, ist natürlich jetzt hier das berüchtigste, nämlich dieser Moment, als dann Bret Hart wirklich schwer angeschlagen, humpelnd, und Lex Luger hier aufeinander losgehen, die Final 2. Und
erstmal ganz kurz, bevor die Finalen 2, braucht man ja natürlich etwas, was ganz wichtig ist, die Final 4. Das sind ja auch immer große Namen. Und die hatten wir auch vier große Namen. Du hast Bret und Lex Luger schon erwähnt, Shawn Michaels, auch jemanden, für die, der jetzt schon große Star war und in Zukunft aufgehören wird, und Fatu.
Ja.
Ja. Der auch später noch eine Rolle spielen sollte. So.
Das stimmt, aber dann auch mit einem anderen Gimmick und dann zu einer anderen Zeit wirklich. Aber okay. Das ist schon ganz interessant.
Ja, eben. Man hatte ja andere Leute noch dabei und dass man hier gerade Fatu als Final Four. Vielleicht waren damals die Final Four auch noch nicht so wichtig.
Ich glaube halt auch. Ich glaube, damals waren es halt immer die Final Two. Heutzutage hat man es immer so auf die Final Four quasi angehoben. Ich bin da bei dir. Ja, Shaggy, was ist denn dann passiert hier mit Bret und Lex?
Ja, da sollte etwas passieren, was man später ja auch nochmal gesehen hatte und was aber hier zu dem Zeitpunkt was ganz Neues, Innovatives war. Beide sind gleichzeitig raus und die Referees waren sich uneins und so wurden einfach beide zu Siegern erklärt.
Ja, da kam sogar der Jack Tunney nochmal in den Ring und hat hier ein Machtwort gesprochen. Ja, ganz genau, so war das dann und es war unklar, wie es dann Richtung WrestleMania gehen sollte, weil es war ja hier schon so, dass der Sieger dieses Matches einen Title Shot auf den dann amtierenden Champion bei der Jubiläums-WrestleMania, WrestleMania 10, bekommen sollte. Ganz, ganz viele Fragezeichen, die dann erst auf der Road to WrestleMania wirklich dann auch aufgeklärt worden sind. Und da können wir dann auch uns gleich nämlich damit beschäftigen, Shaggy, weil WrestleMania 10, natürlich ein Jubiläums-WrestleMania, die ja eine ganz, ganz große Bedeutung hier hat. Ne? Jede zehnte WrestleMania ist ja wirklich extrem groß einfach, muss man sagen. Das haben wir auch bei WrestleMania 40 jetzt zuletzt gesehen. WrestleMania 10, finde ich, ist so eine bunte Tüte, wenn man ehrlich ist. Wir haben auf der einen Seite wirklich zwei herausragende Matches dabei mit Owen Hart und Bret Hart, dem vielleicht besten Opener in der Wrestling-Geschichte, und eben mit Razor Ramon gegen Shawn Michaels das Leitermatch, darum, wer jetzt der einzig wahre Intercontinental Champion ist. Und dann aber auch der Rest der Card, der ist auch da.
Der ist auch da, ja, der ist tatsächlich auch da. Es ist ein bisschen schon, also, wir sind ja in der New Generation, so mehr oder weniger. Und da sind einige Namen dabei, die vielleicht nicht mehr in die New Generation gehören. Und Earthquake, da ja auch in einem Match dabei war. Aber man hat natürlich diese Standout-Matches, übrigens, ja, großartig. Bis dato wahrscheinlich mit die besten Matches, die zumindest Dave Meltzer sehr, sehr gut bewertet hat. Das sind die beiden Matches, die du erwähnt hast. Owen Hart gegen Bret Hart als Opener, der wirklich... das ist ein unglaublich tolles Match mit einem tollen Ende. Diese Victory Roll am Ende, damals auch sehr, noch nie vorher so wahrgenommen, und das führte zum Sieg, sehr überraschend.
Ah, die gekonterte Victory Roll, entschuldige,
wenn ich das genau, die gekonterte Victory Roll, genau, ganz klar. Ja, eine Anlehnung natürlich an das Finale dieser Victory Roll, damals King of the Ring, Bret Hart gegen Bam Bam Bigelow, da erinnern wir uns dran. Das war ja darauf angelehnt und so. Ein ganz besonderer Move, und der hin nochmal gekontert wurde. Und natürlich, wie du gerade gesagt hast, das Leitermatch, Shawn Michaels gegen Razor Ramon. Das erste so richtige Leitermatch on TV, bei einem Pay-Per-View, und dann wirklich haben die da beiden da so abgeliefert. Also dieses Leitermatch war bis zu dem Zeitpunkt dann mein absolutes Lieblingsmatch überhaupt für lange, lange Zeit.
Ich weiß auch noch, dass ich das Leitermatch Damals war ich hier Konfirmandenunterricht, wie man so schön sagt, und ich habe mir WrestleMania teils abends angeschaut, aber nicht komplett, sondern dann musste ich irgendwann ins Bett, wie das nun mal so ist. Das lief ja spät abends. Und dann habe ich mir das Leitermatch angeschaut, bevor ich morgens, weil wir mussten immer zur Kirche gehen, bevor ich morgens zur Kirche gegangen bin, habe ich mir das Leitermatch angeschaut. Und dann bin ich nach Hause gekommen und habe mir das Leitermatch direkt nochmal angeschaut, weil ich so fantastisch fand. Also unglaublich, was da für Athletik mit dabei gewesen ist, dieser Big Splash zum Beispiel von Shawn Michaels oben von der Leiter runter, absolut unglaublich. Und ja, auch ein Diesel war natürlich mit dabei, der ist aber relativ schnell hier der Halle verwiesen worden. Und das war natürlich auch gerade für einen Shawn Michaels wirklicher Showcase, der hier wirklich auch gezeigt hat, dass er eigentlich wirklich auch in dem Main Event gehört und dass aus dem viel, viel mehr wird, als man das vorher vielleicht auch gedacht hätte. Ne? Ganz wichtiges Match, was lange Zeit unerreicht geblieben ist. Razor Ramon, der am Ende gewinnt und beiden Bells hier thront. Und wir haben gar nicht die besondere Stipulation angesprochen, weshalb wir überhaupt Owen Hart gegen Bret Hart hier bekommen haben. Weil es war ja so, dass es im Vorfeld ja so eine Art Münzwurf gegeben hat zwischen Bret Hart und Lex Luger, wer denn hier als erstes gegen Yokozuna antreten darf. Und den hat Lex Luger gewonnen. Da gab es ein Match zwischen Lex und Yokozuna. Es ist ein furchtbares Match, wenn man ehrlich ist. Ne? Mit Mr. Perfect als Special Referee, der dann Lex Luger disqualifiziert, als der ihn so ein bisschen schubst, nachdem es ja Eingreifen gegeben hat. Lex Luger war dann unzufrieden und der schubst dann Mr. Perfect so ein bisschen. Ja, da hat man so ein bisschen die Story aus dem Vorjahr mit aufgenommen, ne, wo es ja auch das Match zwischen dem damaligen Narcissist gegeben hat und Mr. Perfect und den Attacken, was nie so richtig zum Abschluss geführt hat. Das hier übrigens auch nicht, das hat auch nicht zum Abschluss geführt. Der Streit hier, der sich ja auch bis in den Backstage-Bereich noch weitergezogen hat. Das war ein furchtbares Match, aber damit auch Bret Hart quasi ein Match in die Knochen hat im Main-Event gegen den dann amtierenden Titelträger, musste er eben gegen Owen Hart antreten. Und dann ja eben der Main-Event hier, Bret Hart gegen Yokozuna, auch das lange nicht so gut, wie ich finde, wie der Main-Event, den wir bei WrestleMania 9 gesehen haben, also bis Hogan reinkam.
Ja. Also der, klar, der blieb hinter den Erwartungen dann zurück im Vergleich zum Vorjahr. Aber man muss dazu sagen, Yokozuna ja auch zu dem Zeitpunkt auch gar nicht mehr so richtig fit. Also alles andere als das. Und da musste man dann auch ganz klar sagen, der konnte auch nicht mehr so die Matches abliefern. Also ganz klar, der war ein Jahr davor deutlich fitter als jetzt hier. Definitiv.
Ja, sieht man auch. Sehr viele Rest-Holds, Nerf-Hold und so. Ne? Also da war nicht viel mehr drin. Am Ende natürlich dann auch dieses komische Finish, wo dann Yokozuna beim Banzai-Drop quasi vom Seil gefallen ist und Bret Hart ihn hier einrollen kann. Vielleicht erwähnenswert, Shaggy, wir haben ja hier bei den Titelmatches Special Guest Ring Announcer gehabt, ne, unter anderem ja Burt Reynolds damals bei Bret Hart gegen Yokozuna. Und wir hatten auch beim Match zwischen Bret Hart gegen Yokozuna Roddy Piper als Special Guest Referee. Das war schon ein besonderer Moment, das mochte ich damals.
Ja, das war klar. Und Mr. Perfect als Special Guest Referee bei Yokozuna gegen Lex Luger auch zu erwähnen, weil der war ja entscheidend dann auch für das Ende des Matches.
Habe ich ja gesagt.
Ja, genau, eben. Aber man hatte für beide Matches große Special Referees da ausgesucht. Das fand ich sehr, sehr cool. Und ja, am Ende Bret Hart feiernd im Ring, aber nicht alleine. Da kamen noch die anderen Faces dazu, ebenso wie die Heels ja beim Rumble den Undertaker attackiert haben, waren hier alle Faces mit dabei. Lex Luger, Razor Ramon neben Bret Hart auf die Schultern. Ich erinnere mich noch, die
Tatanka.
Tatanka war da, die Steiners, weiß ich gar nicht mehr, glaube ich, die waren dann nicht mehr da, aber auf jeden Fall Bob Holly, Spark Black Holly war, stand mit im Ring, das weiß ich noch.
Genau, ansonsten die Card von WrestleMania halt wirklich bunt gemischt. Das letzte Match von Randy Savage sollte man vielleicht an der Stelle hier noch erwähnen. Der trat gegen Crush an in einem False Count Anywhere Match. Also Shaggy, wir sind ja sonst von dem Macho Man große Matches gewohnt, das hier war es nicht.
Ja, aber zu dem damaligen Zeitpunkt fand ich das gar nicht mal so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen, um mich mal zu outen. Ich habe es vor einigen Jahren nochmal mir angeschaut und muss sagen, das ist schon ganz schön schlecht gewesen. Also das war nicht gut. Damals fand ich es irgendwie ganz cool, weil False Count Anywhere Matches war ja auch nicht so die Regel damals. Deswegen fand ich es spannend, durch die Halle mal so zu prügeln mit allem, was da eingesetzt wurde. Aber aus heutiger Sicht ganz, ganz schlechtes Match. Wirklich, also das war nicht gut.
Also auch das Finish, ne, wo Randy Savage dann versucht, Crush so aufzuhängen quasi an den Beinen, aber und dann nach kurzer Zeit lässt dieser Flaschenzug nach und nach kurzer Zeit löst sich auch der Knoten und Crush muss dann das irgendwie verkaufen, dass er sich dann nicht mehr befreien kann. Ist nicht geil. Ja, dann auch dieses Mixed-Tag-Team-Match mit Bam Bam Bigelow und Luna Vachon gegen Doink und Dink. Auch das nicht so richtig toll. Man on a Mission gegen die Quebecers in einem ganz kurzen Match.
Ja, und Countout, muss man dazu
Countout,
sagen.
Countout, ja. Auch nicht geil. Alundra Blaze gegen Leilani Kai, natürlich so ein bisschen Nostalgie mit dabei mit Leilani Kai hier. Women's Title on the Line bei einer WrestleMania war damals schon was Besonderes. Das Match hat 3 Minuten bekommen, also da kann man jetzt auch nicht so viel erwarten. Ja, und dann eben die großen Matches, die wir hier angesprochen haben, an die man sich erinnert, Shaggy, das muss man sagen, und die wirklich auch diese Show getragen haben. Ich glaube.
Absolut. Also deswegen ganz positive Erinnerungen, aber natürlich aufgrund dieser beiden großen Matches. Und damit ist der Main Event nicht mal mitgemeint.
Ja, genau das. Ja, und dann ging es ja für die WWF auch.
Interessant vielleicht nochmal zu erwähnen, ganz kurz, weil das finde ich spannend. Das war ein schöner Moment, als Steve am Ende Bret Hart mit den Faces im Ring gefeiert hat. Kam ja Owen Hart auch und stand quasi vor einem Eingangsbereich und hat sich das angeschaut. Und da gab es einen kurzen Blickwechsel zwischen den beiden. Und da hat man gewusst, aha, klar, logisch. Das wird spannend in Zukunft mit den beiden.
Ja, ganz genau, ganz genau. Und wie ich gerade anfangen wollte, ne, da ging es auch damals on Tour, ne, Ende März, quasi nach WrestleMania, ging es ja dann für Deutschland auf Tour. Da gibt's kleiner Verweis hier an die lieben Freunde von der Power Wrestling. Da gibt's eine ganze Reihe mit den Stars on Tour von Wolfgang Stach geschrieben, wo es ein bisschen Backstage-Stories gibt quasi von dieser Tour, die da durch Deutschland gegangen ist und auch durch England gegangen ist. In England gab es auch einen kleinen Titelwechsel, also Man on a Mission konnten sich hier die Tag Titles in London holen, haben den aber zwei Tage später schon wieder verloren. Und der wurde meines Wissens nach jetzt nie so richtig konkret als offiziell aufgeführt, oder? Also einen Mabel zum Beispiel hat man jetzt nie als Tag-Team-Champion bezeichnet damals.
Das weiß ich gar nicht genau. Natürlich habe ich diesen Tag-Team-Wechsel auch mitbekommen. Und für mich war das immer offiziell. Aber es gab ja einige Titelwechsel, die man einfach mal für die Hausshows gemacht hat. Mittlerweile würde man die auch alle offiziell auch anerkennen und benennen. Das weiß ich gar nicht, ob man es nicht so, aber hat man das nicht sogar in den Shows gezeigt? Bin mir gar nicht sicher.
Man hat es gezeigt, aber es hat danach nicht mehr so wirklich eine Rolle gespielt.
Nee, hat nicht eine Rolle gespielt, aber so es ist schon offiziell in den Annalen gelten die beiden als Tag Team Champions, glaube ich.
Muss ich schon mal nachprüfen.
Ja. Ich ist auch ehrlich gesagt mir egal, ob Männer oder Tag Team Champions fahren oder nicht. Also, come on.
Ein anderer Titelwechsel, den wir dann noch vor dem King of the Ring, das ist ja dann der nächste Pay-Per-View, den wir dann haben im Juni. Noch davor gibt's einen großen Titelwechsel, Shaggy, das muss man hier sagen. Nämlich Diesel, wir haben es gerade angesprochen, der hat seinen Push bekommen und der hat sich hier langsam durch das Roster gekämpft und hat dann eine Fehde mit Razor Ramon begonnen und hat dann Mitte April sich auch hier mit Hilfe von Shawn Michaels die Intercontinental Championship geholt und war jetzt wirklich einer der dominanten Heels hier im Roster.
Ja, was ja auch ganz spannend ist, klar, du hast gesagt, mit Hilfe von Shawn Michaels, der hatte immer noch seine Geschichte mit Razor, aber natürlich war Shawn Michaels eigentlich der diesen Titel zurückhaben wollte und dann hat es sein, ja, anfänglich Bodyguard geschafft, den Titel zu holen. Das sollte sicherlich für die Zukunft auch nochmal zwischen den beiden eine Rolle spielen. Aber da kommen wir auch gleich nochmal zu. Aber Diesels erster Titelgewinn jetzt hier, zumindest Singles-Titelgewinn hier gegen Razor Ramon, ja.
Na, und das war dann auch die Zeit, also der Sommer 94, stark geprägt durch die Verwerfungen innerhalb des Wrestling-Kosmos, so denke ich es einfach mal. Ich habe es gerade angesprochen, Randy Savage hat bei WrestleMania 10 sein letztes Match bestritten. Hulk Hogan ist hier im Juni offiziell zur WCW gewechselt mit Jimmy Hart, mit der Parade, mit allem drum und dran, ganz viel Bohai. Und muss man auch sagen, Shaggy, also das hat ordentlich Aufmerksamkeit kreiert und hat auch die WCW als Player neben der WWF, würde man sagen, richtig gefestigt, oder? Weil davor war es halt eine Alternative. Jetzt war man plötzlich wirklich auf Augenhöhe in dem Augenblick.
Jetzt war man auf Augenhöhe und da muss man sagen, in Deutschland ja auch dann auch. Deutschland ist ja auch, da hat man ja vorher auch schon die WCW gesehen, präsentiert und eigentlich auch ganz gut angekommen. Und dann, dass man dann so einen Namen noch präsentieren konnte. Gab es nicht auch schon das WCW-Magazin in Deutschland? Ich glaube, zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall. Und dann natürlich so jemanden wie Hogan zu gewinnen. Klar, als einige wollten Hogan zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr sehen, aber Hogan war ja schon immer noch der größte Name im Wrestling-Business. Und den dann zu bekommen, da mit dieser Parade auch nochmal, das hat man sehr, sehr gut gemacht. Und man hat ja Hogan auch, also es war ja eine große Veränderung dann bei der WCW. Da werden wir sicherlich auch irgendwann nochmal drüber reden. Aber so in der Außenwirkung hatte man jetzt wirklich einen Konkurrenten auf Augenhöhe. Und gerade, und da können wir ja jetzt drüber sprechen, in dieser Zeit, in der es der WWE nicht so gut ging, in der es finanziell zum einen nicht so gut ging und natürlich dieser Steroidskandal, nur mal vielleicht ein paar Worte, wir haben da ja auch schon intensiv mal drüber geredet, der ja tatsächlich, da wusste man nicht, hat die WWF, so wie sie jetzt ist, überhaupt eine Zukunft und der führte ja nicht nur vor den Kameras zu zahlreichen Veränderungen.
Ja, genau, also es gibt einen separaten Steroidskandal-Podcast, der geht über 2 Stunden, da war unsere Notizen.
Wahrscheinlich
da.
Markus dabei, oder?
Ja, wir haben über 16 Seiten Notizen gehabt. Ich habe es mir nochmal angeschaut, also ganz in Kürze, diese Ermittlungen, die laufen ja schon länger, die haben wir ja auch quasi jetzt im letzten Year-in-Review-Podcast ja schon angesprochen, aber der Prozess begann offiziell am 5. Juli und ja, da ging es dann auch heiß her und hier ging es natürlich dann darum, dass die anklagende Seite hier versucht hat, Vince McMahon als jemanden darzustellen, der nicht nur seine Mitarbeiter dazu ermutigt, Steroide zu nehmen, sondern die dazu zwingt und obendrein auch noch Steroide selber verkauft. Das Problem war aber, dass man diese Anklagepunkte nicht 100% untermauern konnte, sondern es war wirklich, gab es verschiedene Zeugenaussagen, zum Beispiel von einem Warlord, der gesagt hat, ja, ich hab auch Steroide genommen, ne, aber ich habe mir die nicht von dem Doc, also hier von dem Herrn Zahorian geholt, der war zu teuer und ich bin immer woanders hingegangen, ne. Dass es Steroide gab, wurde eigentlich von keiner Seite bestritten, aber es wurde die Frage, so hat denn Vince McMahon die verteilt? wurde immer gesagt, so, nee. Oder, das, die haben sich immer über andere Wege den quasi geholt und auch die Aussagen, dass er hier quasi Leute dazu ermutigt haben, wo Leute sind nicht wirklich untermauert worden. Wir hatten einen Nails, einen Kevin Wachholz hier, der eigentlich als einer der Hauptzeugen hier genannt werden sollte. Da hat man sich viel von versprochen. Dummerweise hat der sehr schnell klargemacht, dass er nicht besonders unvoreingenommen ist, sondern er hat ziemlich schnell gesagt, dass er Vince McMahon hasst. Und obendrein natürlich auch noch nicht gerade der ideale Kandidat, weil der ja eh diesen großen orangefarbenen Knastanzug quasi getragen hat. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Also, Vince McMahon ist freigesprochen worden, ne? Der ist ja auch hier mit einer Halskrause aufgetaucht, weil er noch eine Nacken-OP im Vorfeld gehabt hat, aber
schon wirklich albern, oder? Also klar, wissen nicht genau, hat er wirklich diese Operation gehabt? Wahrscheinlich schon.
Ja,
aber das schon. Genau, ja, wir kennen das ja, dass man vor Gericht dann also aus schlechten Filmen, wenn dann der Angeklagte plötzlich im Rollstuhl und mit einer Nackenkrause erscheint. So hat es mich erinnert.
Ja. Genau. Und wahrscheinlich einer der entscheidenden Momente war dann ja auch, als ein Hulk Hogan hier in den Zeugenstand getreten ist. Pikant natürlich eben, weil er vor kurzem dann auch erst zur WCW gewechselt ist und dann ja auch am 17. Juli 94 den großen Main Event beim Bash at the Beach gegen Ric Flair bestreiten sollte. Und da hat man eigentlich gedacht so, okay, der wischt jetzt quasi McMahon hier noch einen aus. Mit seiner Aussage hätte das wirklich noch Gewicht gehabt, wenn er gesagt hätte, nee, der hat mir die Sachen verkauft. Hat er aber nicht gemacht. Er hat gesagt, ja gut, im Prinzip dasselbe, was ich gerade angesprochen hatte. Ne? Er sagt, ja, 70-80% des Rosters nehmen Steroide, aber er hat eben Vince McMahon nicht belastet. Und man hat versucht, Hogan hier irgendwie in die Ecke zu drängen, aber er hat McMahon hier im Endeffekt, ich sag mal ganz deutlich, den Arsch gerettet, indem er eben ihn nicht belastet hat und loyal gewesen ist, weil er hätte auch wenn man nicht lügen soll vor Gericht, hätte er trotzdem lügen können. Hat er nicht gemacht. Am Ende vom Tag ist dann eben Vince McMahon freigesprochen worden. Bis heute sprechen McMahon und auch Bruce Pritchard und andere Menschen, die derzeit bei der WWF aktiv gewesen sind, gerne noch darauf hin, dass es eine Hexenjagd, eine Verschwörung gewesen sei. Und es ist eine ganz interessante Geschichte, aber ich empfehle da an der Stelle nochmal den Podcast, den wir dazu gemacht haben. Da gibt es das Ganze auch nochmal en Detail. Das muss ich jetzt nicht alles nochmal wiederholen. Jackie, was man aber sagen muss, man hatte damals große Imageprobleme damit natürlich. Ne? Man ist zwar so ein bisschen untergegangen, weil zur selben Zeit auch diese O.J. Simpson-Geschichte gewesen ist. Das ist auch nochmal.
Hat Glück gehabt, ja. So ein bisschen. Ja.
Aber nichtsdestotrotz, du hattest ein Imageproblem, du hattest auch ein Star-Power-Problem, eben mit dem Abgang von Hogan, von Savage, die ganzen altgedienten Größen, auf die man sich verlassen konnte, waren plötzlich weg. Eben.
Und dann hat man eher auf die jungen auch Leute gesetzt,
genau.
Auf die neue, deswegen New Generation und auf die nicht, man konnte auch nicht mehr auf die ganz so muskulösen Leute setzen, da wurde ja dann auch so ein bisschen auch verändert im Roster und die jungen Leute eher im Vordergrund gestellt. Deswegen lass uns jetzt mal direkt über jemanden, der dann interessant wurde, reden, Bob Backlund.
Moment, wir haben den King of the Ring noch gar nicht groß besprochen hier, das sollten wir auch noch tun.
Ja, aber der kam etwa den Zeitpunkt, also klar, lass uns.
Nee, der King of the Ring war vorher, der war im Juni.
Der war im Juni noch, wir sind ja. Schon, genau, Bob Backlund war dein Turn, auf den ich ansprechen will, den ich sehr interessant fand, der kam erst im Juli, stimmt. King of the Ring, das war genau. Auch ein tolles Event.
Wir müssen da nochmal einen Schritt zurückgehen. Darauf fallen wir natürlich auf zwei Geschichten. Owen Hart wird King of the Ring. Das ist die eine wichtige Sache im Finale gegen Razor Ramon. Mit der Unterstützung von seinem Schwager Jim the Anvil Neidhart, der eigentlich vorher der Begleiter von Bret Hart gewesen ist, in dessen Match gegen Diesel. Da ging es nur um die WWF Championship. Und erstmal, Shaggy, ja, Diesel gegen Bret Hart. Diesel wirklich auch hier von 0 auf 100. Hat hier wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt beste Match seiner Karriere hier abgeliefert, muss man sagen. Aber ist vor allem auch wirklich gleichwertig dargestellt worden mit einem Bret Hart. Und das hat sich hier gezeigt, wie viel man in dem gesehen hat, oder?
Ja, klar. Also gleichwertig und auch, man hat ihm ja hier den Sieg gegeben. Aber der hätte auch gewinnen können in einem normalen Match, wenn Jim Neidhart nicht da auch eingegriffen hätte. Der ist ja quasi, attackiert, wenn ich mich erinnere,
genau.
Diesel, und hat dann dadurch durch die Disqualifikation gesorgt und hat damit aber auch, und da war Bret Hart auch überrascht, ihm quasi für die Niederlage gesorgt. Nicht jetzt, wie gesagt, durch Pinfall, aber trotzdem durch Disqualifikation. Das hätte so nicht ausgehen müssen. Da war Bret Hart auch irgendwie überrascht und Diesel natürlich angepisst.
Ja, ganz genau. Und das war die eine wichtige Entwicklung, die wir hier gehabt haben. Bret Hart auch als, ich sag mal, geschlagener Champion hier an der Stelle, geschwächt. Owen Hart, der dann sich zum King of Hearts erhebt. Und der hat ja dann auch gesagt, alles, was du erreicht hast, Bret Hart, das mache ich auch, nur besser. Finde ich konsequent. Und weißt du noch den Main Event vom King of the Ring 1994?
Ja, weiß ich noch. Und wieder zum Thema New Generation. die jungen Wilden, die man dann in den Vordergrund stellt. Aber es war natürlich ein King of the Ring, da darf der echte König natürlich nicht fehlen. Jerry Lawler gegen Roddy Piper, die hatten ja auch eine kleine Geschichte. Und man muss sagen, also das Finale war ja Owen Hart gegen Razor Ramon, King of the Ring. Das wäre auch ein schöner Main Event eigentlich gewesen, weil beide ja auch schon jetzt mittlerweile auch Stars waren. Aber man hat dann doch lieber auf die alten Namen Roddy Piper und Jerry Lawler gesetzt. Und das Match war, es war jetzt nicht so grauenhaft, wie es klingt. Roddy Piper noch in einer ganz guten Shape im Gegensatz zu später. Aber auch das hatte überhaupt gar keine Relevanz. Jerry Lawler ist kurz danach wieder ins Kommentatorenpult gewechselt und Roddy Piper war danach auch nicht mehr gesehen.
Nee. Gab's ja auch diese Geschichte, dass ich ja Jerry Lawler hier so einen jungen, dünnen Fan, wie als Roddy Piper Double im Vorfeld geholt hat, den beleidigt hat und der hat dann hier eben auch im Match noch eine Rolle gespielt, hat sich dann an die Seite von Roddy Piper gestellt und ja, das war schon ziemlich grauenvoll. Hm. Ich soll hier ganz klar sagen, das war schon ziemlich grauenvoll. Aber ja, du hast es angesprochen, ne? Man brauchte neues Talent. Man hat auch, es gab so einen halboffiziellen Hiring-Stop, so hat zumindest mal Bruce Pritchard ausgedrückt, weil man so ein bisschen Angst gehabt hat, wer kommt eventuell im Zuge dieses, oder im Vorfeld des Steroidprozesses, wer kommt da in die Company rein und geht vielleicht sofort wieder und teilt dann vielleicht irgendwelche Geheimnisse oder schmutzige Wäsche, was auch immer. Man musste neue Stars sich holen und wir haben jetzt schon einige Namen genannt, ne, wenn man hier ist. Du hast schon einen Bob Holly zum Beispiel angesprochen, damals Thurman Sparky Plug noch, der war damals dabei. Wir hatten den Müllmann, Duke the Dumpster Josie, der auch 1994 debütiert ist. Ende 94 auch ein Henry Godwin war dabei, der Schweinefarmer. Auch Anfang des Jahres ein Quang, ne, das ist ja Savio Vega später gewesen. Ja, King Kong Bundy sollte später dazukommen. Aber ein bekannter Name, der dann im Juli gegen Bret Hart geturnt ist, das war niemand Geringeres als Bob Backlund. Und der ist dann durchgedreht. Und darüber haben wir auch schon mal Podcast gemacht, Shaggy.
Ja, toller Typ, toller Charakter dann, der verrückte Bob Backlund, den wir bis heute ja auch immer noch immer mal wieder gesehen haben, mit der roten Fliege auch, der durchgedreht ist, der Chicken Wing und so. Und der war es ja auch dann, der es tatsächlich später, da kommen wir auch irgendwann nochmal dazu, es geschafft hat, Bret Hart zu entthronen. Werden wir auch nochmal drüber sprechen. Aber ja, das war ein interessanter Charakter. Ich mochte den sehr, muss ich sagen. Also der farblose Bob Backlund, der er vorher war, der aus seiner Zeit gefallen schien, wurde jetzt zu so wirklich einem interessanten Charakter, wie ich fand.
Ja, also es war halt überraschend. Ne? Der hat sich ja wirklich einmal durch das Roster von WWE gechickenwinged, um es mal so zu sagen. Und ja, der hat dann plötzlich funktioniert, ne? Und hat als böser Heel durchaus für Aufmerksamkeit gesorgt. Und war dann eben erstmal der Gegenspieler bis zur Survivor Series von einem Bret Hart. Jemand anders, der übrigens auch noch hier vorgeführt worden ist, müsste noch vor dem King of the Ring gewesen sein, war übrigens der Undertaker von Ted DiBiase, der den Undertaker wieder zurückgebracht hat, nachdem dieser ja in den Himmel aufgefahren ist beim Royal Rumble. Und da hat man ja dann in Richtung SummerSlam ja auch die Story aufgebaut, dass zum einen das Leslie Nielsen natürlich.
Aber lass uns mal vor, den hast du viel zu früh erwähnt, weil eigentlich also, der interessante Geschichte, also der Undertaker kam zurück und irgendwas stimmte da nicht. Also so, der sah dem schon recht ähnlich, aber es war nicht der gleiche. So. Und dann kam auch irgendwann ein Paul Bearer zurück und hat gesagt, nein, der echte Undertaker wird kommen. Und dann sollte es ja zum großen Match der beiden führen. Und dass man dann beim SummerSlam nochmal plötzlich, was ja überhaupt zu der Geschichte vorher gar nicht gepasst hat, weil das war ja schon ernster, also es war nicht humorvoll, aber dann Leslie Nielsen wirklich als Frank Drabin, wie er ja hieß in Naked Gun, in der nackten Kanone, in diesem Gimmick auch mit seinem Chef von der Polizei quasi dann zurückgebracht hat, um den Fall zu lösen, das war seltsam, aber natürlich total unterhaltsam, aber hat irgendwie zu der Geschichte davor, wie ich finde, gar nicht gepasst.
Nee, nicht so richtig. Wie hat dir denn diese Sache mit den zwei Undertakers dann gefallen? Also erstmal, hast du früh geschnallt, dass das der Fake-Undertaker gewesen ist? Das war natürlich damals Primetime Brian Lee. Den haben wir später auch noch als Chains zum Beispiel bei der WWF gesehen.
Glaube ich sogar, ist er nicht sogar der Cousin von dem richtigen Undertaker? Ich glaube, zumindest sind die irgendwie grob verwandt, glaube ich, gewesen. Cousin zweiten Grades oder irgendwie sowas. Zumindest habe ich vielleicht da auch falsche Erinnerungen. Jedenfalls, ich fand's schon irgendwie ganz geil, muss ich sagen. Also ich habe es relativ früh gemerkt, dass da was nicht stimmt, aber nicht sofort. Nicht sofort, definitiv. Aber obwohl die sehen sich ja schon, wenn man hat ja auch so mit den Haaren geschafft, das Gesicht immer zu verdecken. Von der Größe, der Statur waren die sich ja schon relativ ähnlich. Ich habe es spät gemerkt und dann fand ich diese Idee, weil sowas gab es ja lassen wir mal die Doings außen vor, aber sowas gab es ja im Grunde auch noch nicht auf dieser Ebene. Und das war schon geil. Was ich nicht so geil fand, ist, dass gerade wieder dieses Match über ein anderes Match gestellt wurde beim SummerSlam, aber das ist ein anderes Thema.
Genau. wir können das ja so ein bisschen hier ganz kurz abfrühstücken, ne? Also da lief dann eben der Aufbau, wie gesagt, Paul Bearer kam dann irgendwann zurück, hat gesagt, nein, das ist mein Undertaker und so. Auch der Undertaker von Ted DiBiase, der hat natürlich nicht auf die Urne geschaut, der hat nur aufs Geld geschaut. Das hat man dann eigentlich so ganz nett aufgebaut, aber natürlich dann beim SummerSlam im Main Event gab es dann Undertaker gegen Undertaker, der eine mit den blauen Stulpen, mit den neuen und der andere mit den grauen, mit den alten Stulpen.
Das war lila, nicht blau, oder? Das war schon lila.
Ja, stimmt, lila, ja, du hast recht. Ja,
blaue. Der hatte die gelben Stulpen.
Ich bin halt da, bei so Farben bin ich halt sehr, sehr männlich. Ich sage, es gibt nur so ein paar Farben, weißt du? Es gibt lila,
blau und schwarz.
Blau, schwarz, weiß.
Und schwarz ist nicht mal eine Farbe. Und weiß auch nicht, okay.
Das stimmt. Ja, das Match an sich nicht besonders herausragend. Auch ein 9-Minuten Main Event natürlich für ein SummerSlam ein bisschen kurz. Sollte aber nicht das schlechteste Main-Event vom SummerSlam sein. Weil es sollte noch.
Lass uns über nächstes Jahr noch mal ein anderes Mal
reden. Wollte ich gerade sagen. Klar, wenn wir jetzt in Richtung Owen Hart gegen Bret Hart schauen, viel, viel besseres Match. Ich wollte aber gerade noch eine Sache ansprechen, bevor wir zu der Bruderfehde weiterkommen. Wir haben natürlich auch im Sommer 94 das Erstarken der Million Dollar Corporation hier gesehen, wo wir dann auch Leute wie Bam Bam Bigelow dabei gehabt haben, IRS mit dabei gehabt haben, eben den Fake Undertaker, und die Million Dollar Corporation sollte ja auch wirklich eine treibende Kraft hier in der Geschichte um Tatanka und Lex Luger gewesen sein, was ja so ein Midcard-Fehde gewesen ist, ne, wo Tatanka Lex Luger vorgeworfen hat, ah, du hast dich ja hier verkauft, und am Ende war er selber, der sich verkauft hat an den Million Dollar Man. Der Sack. Million Dollar Corporation, Shaggy.
Ja, die Million Dollar Corporation, ja, weiß nicht. Also, da sind wir echt so ein bisschen, ja, soll man sagen, zwiegespalten. Ich fand's teilweise ganz gut, die Geschichte. Vor allem für Million Dollar Man brauchte es ja eine neue Geschichte, weil der im Ring nicht mehr aktiv war. Und da waren ja auch einige Leute dabei. Ich fand, als Sid dann dabei war, fand ich's ganz cool. Aber so richtig 100% überzeugt war ich nie. Aber natürlich hat's dann auch zu einem anderen Main Event mit der Million Dollar Corporation geführt.
Zu einem anderen Main Event?
Naja, US Million Dollar Corporation, Bam Bam Bigelow gegen Lawrence Taylor. Das
Ach
war der,
so.
Der, also ohne die Million Dollar Corporation wäre es wahrscheinlich nicht zu dem Main Event gekommen.
Das stimmt. Also, mein Gott, diesen Twist habe ich jetzt nicht verstanden. Aber egal. Genau, das war hier natürlich dann auch. Ich war nie der größte Fan. Ich fand die immer ziemlich langweilig. Und das war für mich auch so eine, also im wahrsten Sinne des Wortes, eine zusammengekaufte Geschichte. Irgendwie haben die alle nicht zusammengepasst und wirkten einfach so ein bisschen zusammengeworfen unter der Ägide des Million Dollar Man. Nichtsdestotrotz, dominantes Heel-Stable, was wir jetzt in der Zeit gehabt haben, was auch nicht nur für ein paar Monate da gewesen, sondern auch wirklich einen längeren Zeitraum. Tatanka gegen Lex Luger. Wie hast du damals den Turn gesehen? Warst du schockiert, dass der gute Lambi-Indianer sich hier gegen seinen alten Weggefährten Lex Luger gestellt hat?
Nee, ich fand, das war nicht schockiert, sondern gut gemacht, weil man hat ja da auch lange gespielt mit dieser Geschichte. Und ich finde, am Ende war das schon so ein Twist, den man hätte kommen sehen, aber den man nicht hätte kommen sehen müssen. Ich fand, das war gut gemacht und fand ich überzeugend und hat Tatanka nochmal zumindest zeitweise auf ein anderes Level gehoben, wie ich fand. Also als Face Tatanka war ich auch satt.
Ja. Wir haben natürlich auch noch das IC-Title-Match gehabt zwischen Razor Ramon und Diesel. Da hat ja Razor Ramon mit Walter Payton, bekannter Footballspieler damals, Unterstützung bekommen gegen Shawn Michaels. Am Ende soll es ja Shawn Michaels gewesen sein, der hier per fehlgeschlagenem Superkick für den Titelwechsel sorgen sollte und damit auch im Prinzip ja so ein bisschen die Ebene für die Streitigkeiten zwischen ihm und seinem ehemaligen Bodyguard gelegt hat, Shaggy.
Ja, also man muss dazu sagen, die Geschichte mit Shawn Michaels und Diesel, die haben ja wirklich gut miteinander funktioniert. Also ich fand, das war ja auch Shawn Michaels, der Diesel laut Geschichte gesehen hatte und überzeugt war, den könnte er als Bodyguard dazu holen, der würde irgendwie passen. Und der hat ihn dann ja quasi auch so ein bisschen auch überflügelt. Man hat wirklich gesehen, Diesel, das ist ein upcoming Star, der ist auf jeden Fall unglaublich charismatisch. Im Ring war er auch nie der Beste, muss man ja ganz ehrlich sagen. Aber so, dass dann irgendwann so langsam nach und nach dann auch ja die Fehde der beiden oder zumindest die Geschichte der beiden sich so ein bisschen entzweit hat, war einfach eine logische Folge von dem klassischen Bodyguard und Wrestler-Geschichte und finde, hat auch beide nochmal, wie ich finde, zu größeren Stars gemacht, oder?
Auf jeden Fall. Beide brauchten das.
Ja.
Und WWF braucht es ja eben auch. Ne? Man hat in Diesel sehr, sehr viel gesehen. Den Raketenrucksack, den sollte man später noch sehen, der eben dann aufgeschnallt worden ist. Aber es ist total logisch. Mal ganz von dem Backstage-Einfluss eines Shawn Michaels mit der Formierung der Clique hier abgesehen. war das logisch. Die sind rausgestochen aus dem Roster und die waren die jungen Wilden zum damaligen Zeitpunkt und aus irgendeinem Grund hat Miss McMahon damals mehr in Diesel gesehen zu dem Zeitpunkt, das haben wir dahingestellt. Aber nichtsdestotrotz war das hier absolut konsequent erzählt, auch dass Razor wieder IC-Champion gewesen ist. Das hat auch
hat ganz gepasst, gut gepasst. Ja, klar.
Wir hatten noch ein weiteres neues Gesicht in der Damendivision mit der Bull Nakano. Die traf hier auf Alundra Blaze. Bull Nakano war wirklich eine Erscheinung, oder? Also ich fand die damals ultra beeindruckend.
Ja, bis heute auch nicht vergessen. Also die ja bis vor kurzem sogar immer noch aktiv war, teilweise, muss man sagen. Das war schon die einzig wirklich relevante und interessante Fehde in dieser Women's Championship Geschichte in dieser Zeit. Muss man ganz ehrlich auch so sagen.
Hallo, das Bertha Faye.
Ja, genau. Und das hat schon auf jeden Fall Spaß gemacht. Also auch dieses Match, das war okay, das war ganz gut. Bull Nakano wirklich eine gute Wrestlerin und Madusa, Alundra Blaze natürlich auch eine gute Wrestlerin und die haben schon ein gutes Match abgeliefert. Aber ansonsten hatte dieser Gürtel leider es nicht geschafft, sich wirklich endgültig durchzusetzen.
Nee, da ist man nicht den ganzen Weg gegangen. Auch hier, dass das so ein 8-Minuten-Ding gewesen ist. Es gibt denen durchaus nochmal 2, 3, 4 Minuten mehr. Das war ein starkes Match für das, was es eben in 8 Minuten möglich ist, ne? Man hat ja versucht, Alundra Blaze auch wirklich zu pushen, aber es gab eben keine Division, sondern im Endeffekt hat man ihr immer nur Gegnerin vorgeworfen. Und das war so ein bisschen das Bittere hier an der ganzen Geschichte. Das sollte man noch erwähnt haben. Und es gab auch noch Jeff Jarrett gegen Mabel. Das muss man nicht groß erwähnen. Es gab auch noch Flamer Bigelow und IRS gegen die Headshrinkers, die Q-Ding hier. Da gab es auch vorher noch einen Titelwechsel. Das war ja ursprünglich angedacht, dass das hier ein Title-Match ist. Aber es haben sich Shawn Michaels und Diesel vorher die Tag-Titles geholt? War das nicht so?
Die haben sich die Tag-Titel dann von den Headshrinkers
Genau. Die hatten sich, genau, einen Tag vorher hatten die sich von denen die Belts geholt. So war das.
Genau, einen Tag vor der Veranstaltung. Ja, richtig.
Genau, deswegen, der Streit war da, aber sie waren trotzdem noch durch die Titles immer noch miteinander verbunden. Gut. Ja, Shaggy, und dann müssen wir aber hier zum Bruder-Zwist kommen. Brett und Owen Hart im Steel Cage mit ganz viel Unterstützung der Hart Family am Ring, wo wir dann auch wieder einen alten Bekannten gesehen haben, den wir zuletzt, glaube ich, beim SummerSlam 92 so richtig thematisiert haben.
Sprichst du vom British Bulldog?
Korrekt.
Ja. Aber erstmal zu dem Match. Wir hatten ja schon 2 großartige Matches bei WrestleMania und ich bin mir nicht ganz sicher, ich würde fast so weit gehen und zu sagen, dass das Match nochmal drüber steht bei meinem persönlichen Ranking. Eines der besten, auch wenn es der alte blaue Käfig war, den ich irgendwie immer noch gerne sehe, ich weiß nicht warum, ich bin mir nicht sicher, der war ja in der Zeit so ganz normal, dieser blaue mit dem dicken, den großen, starken, harten Maschen. Sagt man das so? Sind das dann überhaupt noch Maschen? Ich weiß gar nicht.
So Rohre eher, weißt du, so Streben.
Streben wahrscheinlich eher. Das war schon, also sicherlich für die Zuschauer, die in der ersten Reihe, die konnten auf jeden Fall mehr sehen oder in den hinteren Reihen. Tolles Match, fantastisches Match. Gerade die beiden haben einfach nochmal gezeigt, was alles möglich ist in so einem Käfig. Und dieses Match war wirklich, ich muss sagen, eines der besten bis heute Käfig-Matches, die ich je gesehen habe.
Tolle Geschichte, ne? Wo beide wirklich verzweifelt versucht haben, hier drüber zu klettern aus der Tür. Also zählt mal allein die Fluchtversuche, die es hier quasi gegeben hat. Also man hat hier wirklich dieses Gimmick des Käfigs, die Geschichte erzählen lassen. Also das ist ein tolles Match auf jeden Fall. Und dann, ja, wie gesagt, Eingreifen von Jim Neidhart, Eingreifen dann eben auch irgendwann vom British Bulldog, beziehungsweise British Bulldog wird erst attackiert und dann wollen ja Neidhart und Owen Hart, hier Bret Hart, der schon gewonnen hatte, nochmal bearbeiten und irgendwann kämpft sich dann der Bulldog zurück, klettert über die Cage und im Endeffekt feiert dann der Rest der Hart-Familie gemeinsam mit Bret Hart, während Owen und Jim die Anvil Neidhart so ein bisschen als die Außenseiter dastehen. Tolle Geschichte, auf jeden Fall. Im Endeffekt auch der wahre Main Event hier von dieser Show. Und auch das ein Match, was den Test of Time, wie man so schön sagt, auf jeden Fall besteht. Ja. Also das kann man sich problemlos heute noch anschauen und ist immer noch sehr, sehr unterhaltsam. So, damit sind wir dann eigentlich auch schon hier mit so ein paar der wichtigsten Fäden auf dem Weg in Richtung der Survivor Series, muss man hier an der Stelle sagen. Natürlich, wir haben die Story um Bret Hart und den guten Bob Backlund hier gehabt. Da hat sich ja dann auch noch einen Owen Hart mit reingezeckt, quasi als Adjutant von Bob Backlund. Und bei Bret Hart sollte es der British Bulldog werden. Und es ist ein Throw-in-the-Towel-Match, Shaggy. Das geht ja so ein bisschen auf die Geschichte von Bob Backlund damals zurück. Titelverlust und so. Der hat ja selber nicht aufgegeben im Camel Clutch vom Iron Sheik, sondern wurde ja auf das Handtuch geworfen.
Genau. Und das hat er ja auch dann auch quasi noch einmal wieder als Grund auch irgendwie benutzt. Und in dem Fall war das dann auch die Matchart, die man hier festgelegt hatte. Und Bob Backlund hat es immer auch wieder versucht, Bret Hart ja in verschiedene Submission-Moves zu nehmen, während Owen Hart draußen auch immer wieder auf Helen Hart eingeredet hatte, die da auch stand, immer wieder und ihr gesagt, guck doch mal, hier, das kann doch nicht passieren, Bret Hart, der Arme und sowas. Ja, und am Ende konnte man sie sogar überzeugen, das Handtuch zu werfen.
Ja, ganz genau. Und dann hatten wir in einem, ich fand das Match damals unfassbar langweilig. 35 Minuten geht das Ding hier, gefühlte 10 Minuten davon sind Chicken Wing Crossface. Ja. Egal, wir hatten damals dann einen neuen Champion mit Bob Backlund.
Überraschend, oder? Also unglaubliche Überraschung.
Ich wollte gerade sagen, da glaube ich, wenn man damals auf Wrestling hätte setzen können und du hättest da Geld gesetzt, du hättest, glaube ich, sehr reich werden können.
Ja, das glaube ich nämlich auch.
Also da hat niemand wirklich mit gerechnet und die Art und Weise war durchaus in Ordnung, aber der Titel sollte nicht allzu lange bei Bob Backlund sein. Damit kommen wir zum Opening Contest. Da sind wir dann beim eigentlich ein typisches Mid-Card Elimination Style Match oder was wir bei der Survivor Series immer wieder gesehen haben. Wir haben auf der einen Seite die Bad Guys gehabt rund um Razor Ramon, nämlich den 1-2-3-Kid, den Bulldog und dann noch die Headshrinkers. Und bei den Headshrinkers gab es hier den Wechsel, nämlich Samu ist ja raus, der war ja damals schon ein bisschen älter und der hatte auch gesundheitliche Probleme gehabt. Dafür ist Sioni reingekommen und Sioni ist ja niemand Geringeres als der Barbarian gewesen damals. Die haben dann noch Schuhe bekommen, also ganz merkwürdige Story-Entwicklung damals, aber und die treffen ja auf die Teamsters.
Ja, Teamsters auch ein schöner Name. Mhm. In dem Fall auch Leute, wo wir wissen, ja, das sind bestimmt, die waren bestimmt gute Freunde im Ring, alle miteinander. Diese Jeff Jarrett, Jim Neidhart, Owen und natürlich Shawn Michaels auf der anderen Seite. Und hier ging es natürlich auch auf der einen Seite auch um die interne Geschichte zwischen Diesel und Shawn Michaels, während Owen und Jim Neidhart, in dem vor allem Owen, gar nicht so eine große Rolle in dem Match gespielt hat. Ebenso wie Jeff Jarrett am Anfang auch nicht. Und am Anfang sah es ganz klar gut aus für die Teamsters, bis es zu einem kleinen Missgeschick kam im Ring zwischen Diesel und Shawn Michaels.
Genau, da hat Shawn Michaels Razor Ramon Diesel hat Razor Ramon festgehalten, damit Shawn Michaels den Superkick durchführen konnte. Das hat natürlich nicht geklappt. Shawn Michaels hat Diesel gekickt und daraus ist dann hier eben der Streit entbrannt und Streit im Team. Der ging dann weiter und im Endeffekt wurden hinterher alle einfach ausgezählt, nachdem Diesel ja zuvor quasi hier einmal das komplette gegnerische Team fast im Alleingang eliminiert hätte. Also
Es war doch so, dass Diesel Shawn Michaels irgendwie verfolgt hat nach draußen.
Ja, ja.
Und die anderen Teammitglieder versucht haben, sich zu überzeugen, wieder in den Ring zu gehen und dann alle ausgezählt wurden.
Genau, aber vorher hatte Diesel auch wirklich noch Fatu, den Kid und auch Sioni ja abgefertigt und auch der Bulldog ist ja ausgezählt worden quasi im Vorfeld, aber dem wollte man quasi kein Pinfall hier fressen lassen, wenn man ehrlich ist. Ja, aber das ist dann auf jeden Fall hier ist der Streit eskaliert zwischen Shawn Michaels und Big Daddy Cool, wie er später heißen sollte, Diesel. Und das sollte dann auch dazu führen, dass die beiden nicht mehr miteinander catchen wollten, sondern da wurden dann auch die Tag Team Titles, die beiden zu dem Zeitpunkt immer noch hielten, wurden dann in der Folge vakantiert und der Bruch war da. Ja, dazu muss man dann aber auch sagen, Shaggy, dass mit dem Bruch der Dudes with Attitudes war das natürlich nicht das Ende für einen Big Daddy Cool Diesel, sondern der sollte ja schon ganz kurze Zeit später anderes Gold um die Hüften tragen.
Ganz vollkommen richtig. Wir haben es ja schon ein paar Mal angedeutet. Da gab es ja dann ja die Überraschungssieg, die nicht nur Überraschung, sondern es war ja nur nicht mal ein richtiges Match. Das war bei einer House-Show und zwar ja kurze Zeit später, genau genommen, das war glaube ich am nächsten Tag, oder?
Ja.
Ja, es war am nächsten Tag sogar. Da gab es ein House-Show-Match, Bob Backlund gegen Diesel und die beiden standen sich gegenüber. Das wurde ja sogar dann auch im TV gezeigt, zumindest. Man kann nicht sagen Ausschnitte, weil das ganze Match wurde ja im Grunde gezeigt.
Was kann man sagen?
Kick von Diesel in die Magengegend von Bob Backlund und die Powerbomb und Sieg und der überraschende, zu dem Zeitpunkt zumindest sehr überraschende, wie ich finde, Titelwechsel von Bob Backlund, der ihn ja eben erst gewonnen hatte, zu Diesel. Das war schon ein großer Moment.
Ja, es war vor allem natürlich auch eine kleine Sensation, wenn man ehrlich ist. Was daraus resultierte, da werden wir gleich noch ganz kurz drüber sprechen. Ich habe da nämlich noch eine ganz, ganz wichtige Frage für dich. Aber ja, also man geht hier quasi mit Diesel als neuer Champion, als Babyface-Champion auch aus dem Jahr raus, dürfen wir auch nicht vergessen, der hier quasi in der Folge zum Babyface turnt, den Bruch mit Shawn Michaels. Shawn Michaels ist ein Böser geblieben und Diesel ist ein Guter. Wir haben noch ein paar andere Matches hier auf der Card gehabt, die wir nicht vergessen dürfen.
Was wir auch nicht vergessen dürfen, bevor ich unterbreche, du hast mich gar nicht gefragt, warum ich plötzlich so anders aussehe. Und auch so einer, für die, die uns sehen jetzt, es gibt ja einige, die uns auch zusehen. Ich habe den Ort gewechselt, ich musste den Ort wechseln, aber wir machen direkt weiter.
Wir mussten kurz unterbrechen und den dann
Ort hier das Ende. Und das Hemd habe ich auch noch gewechselt.
Ja, das ist ja frech, wenn du mich fragst. Ja. Trotzdem, Shaggy, ein Match, das vielleicht auch besser Ort, Zeit und überhaupt gewechselt hätte. Royal Family gegen Clowns R Us damals. Also Jerry Lawler zu der Zeit in eine Fehde mit Doink the Clown verstrickt und er hat nicht nur Doink hat mit Dink und Pink und Wink ganz viele kleine Kollegen mitgebracht, sondern auch Jerry Lawler mit Queasy, Sleazy und Cheesy. Boy oh boy, good old times, was?
Ja, da muss ich mich fragen, welche Begleitung von Jerry Lawler bei einer Service war besser? Die Knights, wo Jerry Lawler nicht mal mit dabei war, hatten wir schon mal. Oder hier diese Gruppierung. Ich glaube ja immer noch, und verbessere mich, wenn ich falsch liege, dass du warst doch Cheesy, oder? Warst du nicht Cheesy? Bist du nicht einer von der Royal Family gewesen? Der sah zumindest genauso aus wie du. Ich glaube, dass du das gewesen bist. Aber ja, das war ein Match, ich nenne es mal so, zum Vergessen. Ich glaube, eines der schlimmsten Dinge, also die ich je wahrscheinlich im Wrestling-Business gesehen habe. Nichts gegen kleiner gewachsene Menschen, die wrestlen. Da gibt es auch richtig gute Sachen, definitiv. Aber hier, das war rein Comedy und ich glaube, das war auch keine gute Darstellung von kleineren Menschen.
Was war denn schlimmer, dieses Match oder das Match aus dem Jahr davor mit den vier Doinks gegen Bam Bam Bigelow, Bastion Booger und die Headshrinkers?
Ganz klar, dieses Match natürlich. Also das Match davor war auch schlimm, auf jeden Fall. Also da hat auch einiges nicht gestimmt, aber das war kurz. Das war jetzt auch nicht lange, also Viertelstunde, lange genug. Aber da waren zumindest Wrestler, die ja eine Figur gespielt haben, die man auch kannte wrestlerisch, und da waren so diese typischen Aktionen. Hier war es wirklich in meinen Augen eine Herabwürdigung von kleinen Menschen, so wie es vielleicht zeitweise auch mal getan wurde, aber wir wissen, auch das sind tolle Wrestler. Einige davon sind ja auch gar nicht so schlechte Wrestler, die hier teilgenommen haben, aber durften es nicht zeigen.
Nee, das war aller feinster Vince McMahon-Humor, würde ich mal sagen, zu der Zeit.
Jetzt beispielsweise Dink the Clown, den haben wir ja über Jahre lang an Seite von Doink auch noch gesehen. Aber das war jemand, der auch schon sich Ringnamen gemacht hatte, aber als Dink das nicht zeigen durfte, aber als Tiger Jackson hatte der auch schon den einen oder anderen Auftritt, auch ohne Maske schon bei der WWE, aber in anderen Promotions auch schon sehr, sehr gute Matches gezeigt.
Ja, vollkommen richtig. Kommen wir noch zu dem Co-Main-Event hier auf der Karte. Das war nämlich das Million-Dollar-Team. Ich hätte fast gesagt, die Million-Dollar-Family. Und die sind getroffen auf Guts and Glory. Das war damals das Team angeführt von Lex Luger, die Smoking Guns, Adam Bomb und Mabel. Und das Million-Dollar-Team bestand aus Bam Bam Bigelow, Kong, King Kong Bundy, Tatanka und den Heavenly Bodies, also Jimmy Del Rey und Tom Pritchard natürlich.
Ja, Bruce Pritchard war es in dem Fall nicht, aber sein Bruder.
Genau. Nee, und hier war natürlich die Geschichte, die im Mittelpunkt stand, eindeutig Lex Luger gegen Tatanka. Und am Ende sollten sich ja die Heels hier überraschenderweise durchsetzen. Man hat ja so ein bisschen gedacht, der gute Lex bekommt hier seine Revenge. Aber es war dann doch so, dass sich dann ja die zahlenmäßige Überlegenheit hier breit gemacht hat und Luger sehr lange allein auf Ferner Liefen quasi gewesen ist. Am Ende aber noch Tatanka einrollen konnte, so seinen alten Nemesis, den konnte er noch besiegen, aber dann kam King Kong Bundy rein und hat ihn hier platt gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes, aber überraschend dominante Geschichte hier für das Million-Dollar-Team, oder?
Ja, es waren Bam Bam Bigelow und King Kong Bundy, die dann als Survivor hier in dem Match dann noch standen. Eigentlich auch ein imposantes Team, wenn man die beiden dort zusammen sieht, wobei der eine natürlich deutlich mehr Ringarbeit noch leisten konnte und der andere, ja, Splashers und bis 5 zählen wollte. Aber ja, klarer Sieg dann am Ende für die Heels in dem Fall.
Ja, das auf jeden Fall.
Nicht so im Main Event übrigens.
Nee, im Main Event, aber hallo, wir hatten im Main Event hatten wir den besten überhaupt. Ich meine nicht den Undertaker oder Yokozuna, wir hatten Chuck Norris hier als Outside Enforcer, der verhindern sollte, dass in dieses Match ja nochmal so viele Leute eingreifen sollten wie bei dem Royal Rumble Match. War ein Casket Match, darf man auch nicht vergessen. Was dann die Geschichte zwischen dem Undertaker und Yokozuna auch abschloss. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt so zurückblicke, das Einzige, an was ich mich wirklich erinnern kann, ist, dass Chuck Norris Jeff Jarrett einen Kick verpasst.
Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Das ist wirklich auch das eine. Ich weiß, den Kick auch noch vor mir und Jeff Jarrett hat ihn auch super gut verkauft. Ja, das ist das. Also zumindest habe ich so in Erinnerung. Also das war das Einzige, an das ich mich wirklich noch erinnere. Und dann am Ende, da kamen einige Heels raus. Ich weiß, dass auch die eben genannten Bam Bam Bigelow und King Kong Bundy meines Wissens da waren. Ich glaube, IOS war da. Da kann ich mich noch dran erinnern. Aber so viel mehr weiß ich wirklich. Ich kann mich auch an das Match überhaupt nicht mehr erinnern. Hab's auch mir nicht mehr angeschaut. Aber dieser Kick von Jeff Jarrett, also den Jeff Jarrett abbekommen hat von Chuck Norris, den hat man nicht vergessen.
Nee, das auf jeden Fall nicht. Ja, aber hier wurde dann quasi diese Fehde gekappt. Die hat jetzt das gesamte Jahr über Bestand gehalten. Und der Undertaker soll ja dann auch noch in eine andere Richtung gehen und hat sich dann quasi auch hier von diesem Stigma befreit sozusagen.
Ich glaube, da ist auch Jeff Jarrett bei diesem Kick, der seitdem auch größenwahnsinnig geworden ist. Der Kick gegen den Kopf von Chuck Norris, der hat ihm nicht gut getan.
Meinst du? Ich habe noch so 3-4 Fragen für dich, Shaggy. Ja,
schieß los.
Weil wir sind jetzt ja am Ende des Jahres angekommen, dürfen wir nicht vergessen. Das Survivor Series ist ja am 23. November. In den darauffolgenden Wochen ist da nicht mehr so viel passiert. Erste Frage, wie siehst du hier, weil wir zuletzt schon drauf angesprochen sind, wie siehst du hier die Smoking Guns zu dieser Zeit?
Die Smoking Guns? Naja, sagen wir so, da war ja noch als das reine Tag-Team, gell? Also die waren ja noch zusammen, das sollte ja einzeln dann später mit beiden, sollte es in verschiedenen Richtungen noch mal gehen. Und ich fand die Smoking Guns, das war ja, dass sie im letzten Jahr debütiert, oder? Waren sie 93, hatten sie das Debüt, glaube ich, gell? Haben sich schon weiterentwickelt auch, also hier in diesem Jahr. Und ich fand sie schon, muss ich sagen, interessant, wobei man dazu sagen muss, dass die Tag-Team-Division der WWE zu dem Zeitpunkt alles andere als interessant war. Im Rahmen dessen sind sie so ein bisschen herausgestochen, fand ich. Aber auch nicht wirklich so, dass ich jetzt mich an viele Geschichten erinnere. Das nicht, aber war das jetzt hier in dem Fall schon der Wandel, wo sie so ein bisschen, also die waren immer noch die Cowboys, aber hatten beide gefühlt schon eigene Charaktere, was sie in 93 meiner Meinung nach noch nicht hatten.
Sie sind langsam so ein bisschen auch hier angekommen. Das war so zumindest für mich das Gefühl 1994. Ne? 93 waren sie ja wirklich noch so der kleine Act. Jetzt hier, das sieht man ja auch bei diesem Survivor Series Match, da hat man sie schon prominenter gebuckt und dann im Jahr drauf sollten sie dann ja auch Tag Team Gold auch erringen. Ne? Also das darf man hier nicht vergessen, da ist man halt diesen Weg gegangen, aber das Tag Team Wrestling hatte auch damals nicht den allergrößten Fokus. Das sehen wir eben auch dann daran, dass wir ja eben auch diese zusammengewürfelten Teams gehabt haben. Im Prinzip, nachdem es ja dann, ja, jetzt waren wir dann ja auf dem Weg, dass wir dieses Tag Team Tournament dann schlussendlich gehabt haben, was ja dann, um so ein bisschen vorzugreifen, beim Royal Rumble beendet worden ist. Und wo dann auch kein etabliertes Team quasi gegeneinander gewrestelt hat, sondern es waren dann der 1-2-3-Kid und Bob Holly und die haben sich natürlich geholt von Bam Bam Bigelow und Tatanka. Das ist das wirklich fast kurios. Ne? Das andere etablierte Teams, da waren zum Beispiel auch die Headshrinkers dabei, da waren Men on a Mission dabei, da war sogar, das habe ich ganz vergessen gehabt, Shaggy, dein Lieblingsteam hier, Well Done, waren da.
Die waren auch da. Waren also ich habe nie gesagt, dass meine Lieblings-Tag-Team sind, aber ja, also die waren ja schon auch in den Indies oder auch in anderen Promotions schon ein namenhaftes Tag-Team und haben da ja auch schon, ja, etliche gute Matches abgeliefert. Hier hatten sie aber jetzt wirklich überhaupt gar keine Rolle so richtig. Also da waren die Beverly Brothers in den Jahren zuvor größer als Well Done. Oder nicht?
Also, doch, ja. Das stimmt schon. Und dann blicke ich noch so ein bisschen in Richtung World-Title-Geschehen hier. Wir haben jetzt Diesel wieder als Champion. Und der squasht den Mann, der 24 Stunden zuvor Bret Hart nach über 35 Minuten hier quasi in seine Schranken gewiesen hat. Und sehr viele Minuten im Chicken Wing Crossface. Wie hast du das damals gesehen? Wie siehst du das heute? Weil es fühlt sich ja schon so ein bisschen an, dass man hier Bret Hart quasi, ja, der durfte den Titel bei WrestleMania holen, großer Moment, zweifellos, hat ihn dann aber bei Survivor Series verloren. Nur damit es direkt wieder zu einem großen Mann geht, der so gar nicht in diesen Ansatz passte eigentlich. New Generation, kleinere Athleten, die besseren Athleten vielleicht. Und plötzlich haben wir wieder hier so ein 2,10 Meter Lulatsch.
Ja, typischer Vince McMahon-Move, muss man dazu sagen. Den Namen haben wir noch gar nicht so oft erwähnt, nur weil es um den Steroide-Skandal ging. Aber der, wir wissen ja, der steht schon auf die großgewachsenen Männer und der war nie so richtig überzeugt von jemandem wie Bret Hart oder so, zu dem Zeitpunkt zumindest nicht. Und da hat er sich gedacht, wir machen so den alten Trick und übergeben den Gürtel wieder, indem wir einen Mittelsmann dazwischen wieder einbauen, wie es der Iron Sheik auch Anfang der 80er beispielsweise war, hat man hier Ähnliches gemacht und hat zwischenzeitlich Bob Backlund den Gürtel gegeben und um ihn dann quasi auch dem nächsten Face, Top-Face überreichen zu können. Also Bob Backlund auch in dieser Geschichte, wie er damals auch involviert.
Ja, und für Bret Hart soll es jetzt auch noch eine ganze Zeit lang dauern, bis er dann auch wirklich wieder, ja, wieder das Gold sich umschnallen durfte. Er hat zwar hier das Match bei dem Rumble bekommen, aber das ist ja in einem Draw geendet und dann hat es ja erstmal gedauert. Aber das ist natürlich dann auch der Ausblick für die nächste Ausgabe unserer Year in Review Podcast. Da werden wir dann bei 1995 angekommen. Jetzt, Shaggy, rückblicken, 1994, wie war das Jahr so?
Es war ein wirkliches Jahr im Wandel. Also wir sind ja jetzt sowieso auch, das nächste Jahr wird auch so, ist auch so ein bisschen so ein Wandeljahr. Hier hat man einiges ausprobiert. Im nächsten Jahr hat man schon so ein bisschen sich dann mehr konzentriert auf Dinge. Zwar auch ausprobiert und die haben auch nicht funktioniert. Im 95 noch mehr als 94. aber man hat sich da so ein bisschen gesucht. Also man hatte die alte Hogan-Ära, auch die Art und Weise, wie die Pay-Per-Views aufgebaut waren, wie Wrestling war, hatte sich ein bisschen verändert. Und man hatte sich hier noch nicht richtig gefunden. Das war tatsächlich irgendwie eine Findungsphase. Und es hat ja auch ein bisschen gedauert, bis man dann auch wieder wirklich dann wusste, jetzt haben wir eine Richtung, in die wir gehen wollen. Hier war wirklich viel vom Ausprobieren irgendwie geprägt.
Es war für mich auch so ein Jahr der Kontraste, ne, wo du wirklich so zeitlose Klassiker gehabt hast. Owen gegen Brett, Razor gegen Shawn Michaels. Aber auch wirklich unfassbar viel Crap dazwischen, ne? Also, wir haben es hier gerade gesagt, ne? Der Royal Family gegen Clowns are Us und auch noch all die ganzen merkwürdigen Gimmicks, die noch teilweise dabei gewesen sind. Ich finde, das war ein sehr, sehr buntes Jahr. Und ich glaube, was für viele wirklich prägend ist, für uns speziell hier in Deutschland, ist natürlich die Tatsache, dass man dieses Jahr so gut verfolgen konnte. Weil das war wirklich so das erste Mal, dass Ruhe in die TV-Situation eingekommen ist. Wrestling war auch angekommen. Das heißt, man konnte auch in, keine Ahnung, in Mediamarkt gehen oder was auch immer für Läden man da damals aufgesucht hat. Und da standen dann Videokassetten, die konnte man sich kaufen. Man konnte das unter der Woche verfolgen. Man konnte die Pay-Per-Views am Wochenende gucken, immer schön samstags abends. Wenn sie dann liefen, auch wenn es nur 5 Stück gewesen sind, nichtsdestotrotz, ne, alle 2 Monate, 2,5, gab es dann so eine große Show, da hast du dich auch drauf gefreut. Dazwischen hast du dann eben noch so die Bröckchen Raw aufgesogen. Das hast du einfach so ein bisschen angesprochen, ne? Ich weiß, dass ich immer ganz scharf auf so Raw-Matches gewesen bin, weil die anderen viel gehabt haben und weil die sich größer angefühlt haben. Da war so, jedes kleinste Raw-Match hat sich besonders angefühlt. Aber wie gesagt, ich finde, für uns war hier wirklich, dass du das Jahr, was vielleicht als Fernsehzuschauer fast schon mit am entspanntesten war, oder in dieser Ära zumindest.
Am entspanntesten zu verfolgen, ja.
Am entspanntesten
zu schauen, weiß ich noch nicht so genau. Wobei, wie gesagt, 95 war ja auch von Höhen und Tiefen geprägt.
Ja,
also ein Hoch kommt natürlich jetzt schon beim Rumble. Da freue ich mich drauf, wenn wir dann über 95 reden. Da können wir ein bisschen länger auch ausholen, um über diese Person zu reden. Die haben wir noch gar nicht oder ganz, ganz selten hier im Podcast geredet. Ich rede mit meinetwegen. Was meinst du?
Meinst du Pamela Anderson?
Ja, natürlich meine ich Pamela Anderson.
Ja, es war so logisch, dass der Shaggy an Pamela Anderson denkt. Der alte Baywatch-Fan.
Nee, ich habe Baywatch nie geschaut.
Okay, der alte Playboy-Fan.
Da kann ich nicht widersprechen.
Auf jeden Fall.
Jedenfalls sind wir am Ende angekommen, oder?
So. Genau das. Also wir sind dann jetzt hier am Ende angekommen. Das war das WWE-WWF Jahr 1994. Wir gehen mit Big Daddy Cool Diesel als neuer Titelträger aus dem Jahr hinaus. Wie erfolgreich das dann ist, das werden wir dann quasi in der nächsten Ausgabe dieses Formats besprechen. Nächste Woche geht's hier natürlich weiter am Sonntag mit dem Wochenend-Podcast. Und wir diskutieren gerade intern noch, was wir machen sollen. Machen wir einen Fragen-Podcast oder machen wir einen Themen-Podcast zu Royal Rumble-Momenten? Da diskutieren wir gerade noch. Fragen-Podcast wird es so oder so geben. Royal Rumble passt halt gut zum aktuellen Geschehen. Schreibt uns auch da gerne mal, was ihr euch da wünschen würdet. So oder so, nächste Woche sind wir wieder für euch da und unter der Woche gibt's natürlich dann auch jede Menge Content. Wenn ihr uns unterstützen möchtet und mehr von uns hören möchtet, gerne bei Patreon und Steady und natürlich bei YouTube-Kanalmitgliedschaften vorbeischauen. Seht ihr denn als Main Event, nachdem das jetzt diesmal so fast gar nicht aufgebaut worden ist und so gar kein Hype dahinter ist nach der ersten Episode, machen wir auch, aber machen wir dann für Supporter, für alle Supporter, also ab der niedrigsten Stufe, sprich, da ist dann die Einstiegshürde entsprechend niedrig. Einfach, weil wir gemerkt haben, so scharf seid ihr auf Saturday Night's Main Event nicht. Das haben wir auch an den Zahlen gesehen. Die waren nicht besonders gut so richtig. Und da haben wir uns gedacht, dann nehmen wir lieber ein schönes buntes Thema hier mit rein oder Fragen-Podcast. Ich glaube, da sind wir alle mit besser bedient, weil was soll eine Woche vom Royal Rumble schon groß passieren, wenn man ehrlich ist. Und dann gibt's natürlich auch die Royal Rumble Berichterstattung und da könnt ihr euch auch schon drauf freuen. Shaggy, finale Worte an der Stelle?
Tschüss.
Tschüssikowski, wie mein Sohn jetzt neu so aus dem sagt.
Sagt er? Ach schon.
Ja, oder Tschüssings.
Tschüssings.
Tschüssings, bis nächstes Mal. Tschüss.
Ja, schön war's, Olaf. Also hat Spaß gemacht und du hast auch mir nicht widersprochen, dass du cheesy gewesen bist. Also von daher freue ich mich, dass ich recht hatte. Ich bin raus.
Manchmal bin ich cheesy.
Und tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.